Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
Hallo, hallo, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Wir sind heute nur zu zweit. Max muss uns leider etwas krankheitsbedingt mit Husten alleine lassen. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Von daher erstmal alles Gute an Max. Hoffen wir, dass es besser ist. Aber Florian, jetzt komm ich gerade durcheinander. Philipp, beides mit F. Wie geht's?
Ja, ich bin da, mir geht's gut, gesundheitlich. Gesundheitlich geht's mir super, gute Besserung an Max an der Stelle. Und ja, ich meine, wir starten aus dem Wochenende wieder mit einem Sieg. Dementsprechend, ja, 6-Punkte-Spiel gewonnen, wenn man jetzt das Phrasenschwein wieder bedienen will. Also was gibt's Besseres, als in so eine Woche zu starten?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir uns mal die Ausgangslage vor der Woche vielleicht mal kurz angucken wollen. Ich meine, Osnabrück war Vierter, ne, mit einem Punkt vor uns. Wiesbaden auf Platz 2, also Freiburg musste er mal rausnehmen, mit 53 Punkten, 3 Punkte vor uns. Und sagen wir so, der Spieltag sah lange perfekt für uns aus, oder? Also gerade der Samstag sah am Anfang doch noch ganz gut für uns aus, wenn wir da mal nach Zwickau gucken, die schlussendlich 4-3 gegen Wiesbaden verloren haben, aber zwischenzeitlich 2-0 geführt haben, 3-2 geführt haben und dann in der 89. Minute durch ein Traumtor das 4-3 einstecken mussten, was für uns und für Zwickau auch, ich glaube für Zwickau wäre es noch wichtiger gewesen, die 3 Punkte gegen Platz 2 zu holen. Somit steht für Zwickau aktuell auf Platz 19. Und wir waren, ich würde sagen, vor dem Spiel dazu gezwungen, 3 Punkte zu holen. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde schon.
Ja, es war wirklich eins dieser Spiele, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Ich meine, wir spielen da oben jetzt danach noch jetzt gegen Freiburg, Wiesbaden, Saarbrücken und einen Waldhof. Die kann man da noch mit reinzählen. Und da war Osnabrück quasi dieser erste Step. Und die Bremer Brücke, da haben wir schon große Fußballfeste gefeiert, tatsächlich. Und die liegt uns ja eigentlich ganz gut. Dementsprechend war ich da schon optimistisch vor dem Spieltag. Und das hat sich ja dann bewahrheitet. Und du hast jetzt schon angesprochen, für Zwickau hätte es mich extrem gefreut, gerade nach dem Erfolg gegen uns im Sachsenpokal. Wenn sie da gleich in der Liga auch gegen einen guten Verein weitergemacht hätten, das wäre echt sehr cool gewesen. Und auch für uns, ne, das muss man auch immer aus unserer Sicht sehen, wie du das jetzt schon meintest, am Ende, ja, leider die Niederlage da. Aber Wiesbaden ist ja trotzdem nicht außer Reichweite für uns, auch jetzt nach dem Spiel nicht. Und ja, wie wir vorhin schon meinten, das 6-Punkte-Spiel, jetzt trotzdem nur 2 Punkte vor Osnabrück, das kann sich alles noch 10-mal hin und her drehen. Aber ich glaube, es war auch wichtig für die Mannschaft, nach den 2 Niederlagen gegen Bayreuth und gegen Zwickau jetzt unter der Woche da wieder zurückzukommen. Und auch, um wieder aufs Endergebnis zu kommen, mit einem 0-0-Spiel rauszugehen. Aber ich glaube, fangen wir einfach mal vorne an, würde ich sagen, und fangen bei der Aufstellung an. Und da war ja die größte Überraschung, dass Kammer auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat. Wie hast du das gesehen? Weil wir haben ja schon in der Gruppe dann ein bisschen diskutiert, oder ihr, weil ich bearbeiten, wer Rechtsverteidiger spielen wird. Und dann hat es am Ende Kammer gemacht. Was hast du da als erstes gedacht?
Ich habe die Aufstellung erst ein bisschen später gesehen, habe dann nur das eben gelesen, die Diskussion, die dann Max angetreten hatte. Wer oder wie wir Rechtsverteidiger spielen. Ich meine, es gab rein vom Papier her, gab es, glaube ich, 2 Optionen, oder? Die eine war schlussendlich Kammerknecht als Rechtsverteidiger oder dass man Dreierkette spielt mit Conte. Wobei die Variante haben wir, glaube ich, ziemlich schnell verworfen, so rum. einfach aus dem Grund, weil ich glaube, Anfang wird jetzt nicht auf Biegen und Brechen das 4-1-4-1, was er eben so gern spielt, irgendwie versuchen auseinanderzunehmen, sondern eben seiner Taktik treu bleiben. Und er hat es ja dann auch im Interview vorm Spiel gesagt, dass dass es dann schlussendlich Kammerknecht auf der Rechtsverteidigerposition werden wird, weil sie es im Training so ausprobiert haben, weil Anfang sich damit wohlfühlt, weil Kammer sich damit wohlfühlt. Von daher war das dann auch, glaube ich, eine Diskussion, die das Wort Diskussion nicht verdient, weil es einfach dann doch, glaube ich, ziemlich schnell klar war, dass Kammer hinten rechts spielen wird. Und ich glaube, das kann man auch schon vorweggreifen, sich auch so ein bisschen als kleines Allround-Talent aktuell beweist und das auch ganz, ganz solide, wie ich finde.
Ja, ich meine, ist ja wirklich eine Personalie, die wir jetzt auf der 6 gesehen haben in der Innenverteidigung und jetzt halt auch noch auf dem Rechtsverteidiger. Ich glaube, das gibt wenige Spieler, die so schnell eine neue Position begleiten können und das dann auch so sicher machen können. Ich glaube, für viele Spieler ist es eine Umstellung, wenn sie irgendwie auf eine andere Position gestellt werden. Ich meine, ob nur linker oder rechter Flügel ist ja quasi nicht so eine schwere Umstellung, aber gerade wenn es dann darum geht, in der Defensive da zu spielen, als Rechtsverteidiger hast du nun mal ganz andere Aufgaben als auf der 6 und als Innenverteidiger sowieso. Aber ich glaube, Kammer ist an sich ein Spielertyp, der viel mit dem Ball kann. Und ich glaube auch, dass er ein Spielertyp ist, der auch mit dem Ball nach vorne gut was bezwecken kann. Das hat er auf der 6 schon gezeigt in seiner Spieleröffnung. Und das hatte, denke ich mal, auch am Sonntag jetzt gezeigt, wie gesagt, zum Spiel generell kann ich nur zu den Highlights was sagen. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwer, darüber was zu verlieren. Aber allein das, was ich halt gelesen habe, ist man da schon zufrieden gewesen mit dem, was man da auf der Rechtsverteidigerposition gesehen hat.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was ich immer so finde, ist, ein Verteidiger sticht dadurch heraus, dass er nicht auffällt, zumindest in seinem defensiven Part, weil er eben seinen Job macht. Und es gab jetzt keine größeren Szenen, die irgendwie negativ in Erinnerung geblieben sind. Und der Kicker hat ja auch schon die Noten veröffentlicht. Zum Beispiel hat Kammer mit die beste Note gegeben. Also ich glaube, das spricht für sich, hat da für das Spiel einen sehr soliden Job gemacht. Und ich glaube, die Rechtsverteidigerposition ist aktuell so ein bisschen unser, wenn wir eine Position ausmachen müssen, vielleicht so unsere Wackelposition. Ich weiß nicht, wie man es richtig formulieren soll. Aber auf jeden Fall die Position, die im Kader so rein nominell am schwächsten besetzt ist, einfach dadurch, dass wir Verletzungen haben mit Medichenko, ne, der sich da sehr gut reingespielt hat. Und Kulke letzte Woche, jetzt auch nicht gerade, das überragendste Spiel geliefert hat. Akoto könnte die Position auch spielen, aber kommt noch aus Verletzung. Und von daher ist das, glaube ich, so unsere Wackelposition, bei der man so ein bisschen improvisieren muss aktuell. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert.
Ja, es ist ja vor allem die Position, wo wir am meisten rotiert haben in den letzten Wochen. Aufgrund von Verletzungen und auch aufgrund von Leistung, das muss man ja deutlich so festhalten.
Mein Laptop hat gesponnen, der hat mich die ganze Zeit ausgeschalten.
Ja, mich auch. Hast du die ganze Zeit auch? Ja, ja.
Hilfe. Okay. Jetzt bin ich so ganz verwirrt. Egal, wo waren wir gerade nochmal? Jetzt habe ich gerade alles vergessen.
Rechtsverteidigerposition und Rotation auf der Verteidigerposition.
Ach so, ja gut. Ich glaube, da haben wir ja schon, Andy, haben wir jetzt alles gesagt. Ich wollte dich nicht unterbrechen, jo. Falls du da noch was...
Nee, alles gut.
Was sagen wolltest? Hat mein Laptop alles sich kurz selbstständig gemacht. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ja, ich glaube, das war das einzig Überraschende, einzige Wackelposition eben im Kader, weil ich glaube, der Rest hat sich von selber ergeben. Park auf der Linksverteidigerposition ist vielleicht noch die einzige Personalie, die man erwähnen kann, weil Joni Meier ja auch noch im Kader stand. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Spiel starten wollen, die Anfangsminuten sind mir vor allem dahingehend im Gedächtnis geblieben, dass Einnahme zumindest, jetzt muss ich gucken, wie er genau heißt, Köhler mit Nachnamen Sven? Sven Köhler?
Ja, Sven genau. Köhler.
Sven Köhler, der die gelbe Karte schon nach guten 5 Minuten gesehen hat oder so. Also das hat eine gute, waren 12 Minuten. Aber der sich danach sehr darum bemüht hat, hier ein bisschen früher duschen zu gehen. Also es gab danach noch drei Szenen, glaube ich, in denen er verwickelt war, die zum Foul geführt haben. Und ich glaube, die 90 Minuten hätte er nicht überstanden, wurde dann verletzt ausgewechselt noch in der ersten Halbzeit. Aber ja, ich glaube, das ist das, was mir vor allem am Anfang so ein bisschen hängen geblieben ist, der Name Köhler. Ich fand es allgemein irgendwie ein bisschen ein sehr zähes Spiel, gerade am Anfang. Sehr viele Fouls, sehr viel. Also, der Schiedsrichter hatte eine Linie, ja. Es war mir aber ein bisschen zu kleinlich für so ein Spiel. Es wurde sehr viel abgepfiffen. Auf beiden Seiten. Immerhin, das war konsequent. Aber ja, es war am Anfang sehr. Oh, man hat gemerkt, hier geht's um was. Von daher. Ja, in Folge von der ersten gelben Karte kam ja dann auch direkt die erste, ja, doch sehr gefährliche Szene. Freistoß von Aslan von rechts, ziemlich weit weg, um es direkt zu versuchen, glaube ich, die falsche Position. Von daher bringt er einen Eckball rein, einen Freistoß rein, den Kammer noch leicht verlängert, der da komplett frei steht im Strafraum und schlussendlich am Pfosten scheitert und der Ball ganz originell, finde ich, eigentlich noch wieder rausspringt vom Pfosten, also wieder ins Feld. Ich glaube, das war im ersten Durchgang die größte Chance, die wir hatten. Und ja, ein bisschen Pech gehabt in der Situation. Aber ich glaube trotzdem, war brandgefährlich und das hat gleich gezeigt, dass wer hier Alarm macht und wer hier am Drücker ist und wer hier das erste Tor haben will, weil ich glaube, im Verlauf der ersten Hälfte hat sich daran auch nicht viel geändert.
Ja, also die beschriebene Freistoßsituation war schon sehr brandgefährlich und aus den Highlights habe ich bloß mitgenommen, dass Aslan tatsächlich an allen gefährlichen Situationen wieder beteiligt war. Also in dem Moment der Freistoß, der gut reinkommt, kurz drauf gab es, glaube ich, einen Langball von Tim Knipping, den Aslan dann auch aufs Tor bringt, beziehungsweise abgefälscht wird und dadurch erst so richtig brandgefährlich wird, wo man auch sagen muss, dass der Philipp Kühn da echt ganz gut reagiert hat.
Ja, vor allem und aber auch noch vielleicht erwähnen, wie Aslan den Ball mitnimmt. Also das fand ich schon mit der Brust so mitdrehen und den Ball sich vorlegen gleichzeitig. Ich glaube, die Vorlage von Knipping in der zweiten Chance ist so mehr rein zufällig entstanden. Ich glaube nicht, dass das ein kontrolliertes Ding war. Aber Aslan macht dann sehr viel draus und dann ja, war schon sehr, sehr gut gehalten.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir das, denke ich, auch öfter jetzt die letzten Wochen immer schon wieder erwähnt haben, dass Aslan einer ist, der aus so vielen Dingen oder aus solchen Situationen so viel machen kann und einfach teilweise auch so ein richtig schlitzohriger Spieler ist. Ich glaube, es macht einfach Bock, dem Jungen zuzugucken und das Woche für Woche wieder. Und ja, wie wichtig er ist, zeigt er halt auch da in jeder einzelnen Situation. Und ja, wie ich gerade schon meinte, in den Highlights, die ich nur sehen konnte, war er wirklich wieder an jeder Szene beteiligt. Und ich glaube, das spricht ja schon allein dafür, dass es halt auch wirklich so ist.
Ja, auf jeden Fall. Also er hatte zwar so ein bisschen, also das Fazit der Halbzeit war unter anderem auch vom Moderator, dass Aslan noch so ein bisschen Probleme hat, ins Spiel zu finden. Ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen gegenläufig zu dem, was du gerade erzählt hast, aber trotzdem gebe ich dir recht, dass die Aktionen, die dann gefährlich waren, größtenteils eben durch Aslan entstanden sind. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass er so insgesamt im Spiel ein bisschen unglücklich gewirkt hat am Anfang. Aber das hat sich dann doch gelegt mit der Zeit. Und ich meine, wir hatten mit Aslan Topscorer der Liga, ne? Und bei, oh sorry, jetzt muss ich aufstoßen, bei Osnabrück mit Simakala, den zweitbesten Scorer der Liga im Kader und wenn wir uns angucken, ich kann mich an keine nennenswerte Aktion von Simakala erinnern, in der er irgendwie gefährlich geworden ist. Und es wurde im Vorhinein ja auch so ein bisschen von Magenta aufgebaut, dieses Duell Aslan gegen Simakala, das wird das Spiel entscheiden. Und schlussendlich war es so. Simakala hat keinen Stich gesehen. Kann man sich ja auch auf unsere Abwehr schieben. Aber Aslan hat das dann umso besser gemacht. Und wie du schon sagst, also ich glaube, wenn ich es mir angucke, was ich mir aufgeschrieben habe, Aslan war eigentlich an jede Chance, die ich mir aufgeschrieben habe, ist mit dem Namen Aslan verknüpft. Also ja, es zeigt, wie wichtig er ist. Und ja, das ohne ihn wird auch schwierig. Ne?
Ja, aber muss man so sagen. So ja, aber ansonsten hatte ich so den Eindruck beim Tickerlesen nebenbei, dass wir schon die Mannschaft waren, die eher Richtung Tor gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Hatte Osnabrück da überhaupt vor einer Aktion, die brandgefährlich geworden sind in der ersten Halbzeit oder eher weniger?
Ich habe eine Chance, gibt es von Tesche. Ich weiß nicht genau, ich glaube Engelhardt ist es, der vorher so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob er auf Elfmeter gehen will oder nicht, so ein bisschen theatralisch fällt, schlussendlich aber nur wegrutscht und Tesche dann sehr frei vorm Tor oder im 16er ja, an den Ball kommt, alle so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob es mit dieser möglichen Elfmetersituation zu tun hat, weil ich sag mal so, es gab schon Schiedsrichter, die da sicher gepfiffen haben, aber es war definitiv kein Elfmeter. Von daher kommt Tesche dann ein bisschen frei, sehr frei an den Ball, aber zieht ihn dann doch ordentlich am Tor vorbei. Von daher ist das so die einzige Chance, die ich mir erstens aufgeschrieben habe und an die ich mich auch erinnern kann. Und ich glaube, in den Highlights ist es auch die einzige, die vorkommt. Also ja, da war man dann doch zumindest in Halbzeit 1 sehr, ja, sehr, sagt man, bedacht darauf, die Osnabrücker Offensive vom Tor wegzuhalten. Ja, ich habe mir jetzt, wenn ich so es gab noch vor der Halbzeit eine dritte Chance, die durchaus gefährlich war. Das war dann nochmal Aslan, der nach Ballgewinn von Borkowski, bevor er Kutschke außen an der Eckfahne den Ball verliert, Borkowski gewinnt ihn, legt ihn vor auf Aslan, der von außen nach innen zieht und dann nochmal abfälscht. Das geht auch nochmal knapp beim Tor vorbei. Ich glaube, auch nochmal eine Chance, die zu erwähnen ist und wieder. Wer war beteiligt? Ahmed Aslan. Also unsere absolute Lebensversicherung aktuell. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das Wort, was es, glaube ich, ziemlich gut trifft aktuell. Von daher, ich weiß nicht, gut, du hast es jetzt nicht geguckt, deshalb weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich glaube, dieses 0:0 in der Halbzeit habe ich mir dann doch schon mehr erhofft. Vor allem gerade vom Spielverlauf hätte man da durchaus, ja, mit ein oder zwei Toren, mit einem bestimmt in die Halbzeit gehen müssen. Und es war wieder so ein Ding, ja, ein bisschen hat es mich an Bayreuth erinnert. Conte wieder mit unglücklichen Situationen, ist nicht ganz durchgekommen wie gegen Bayreuth. Hat es immer wieder versucht, ab und zu hat es funktioniert. Man hat vielleicht auch gesehen, dass Osnabrück eben auch defensiv auf einem anderen Tabellenplatz steht als Bayreuth. Ja, und dann alles in allem hätte man sicher mit einem Tor in die Halbzeit gehen sollen, müssen. Einfach aus dem Grund, weil jetzt können wir wieder das Phrasenschwein bedienen, ne? Machst du die Tore nicht, fallen sie bei dir. Oder kriegst du sie selber? Und das Gefühl hatte ich nach dem Bayreuth-Spiel leider ein bisschen, aber wir sollten ja eines Besseren belehrt werden in der zweiten Halbzeit.
Ja, also wie gesagt, so viel kann ich auf die Frage jetzt oder auf die angesprochene These jetzt nicht eingehen, aber es wirkte auf jeden Fall schon so an, anhand dessen, was ich gelesen habe, dass wir zumindest die klareren Chancen hatten, wie das Spiel aber ja eben im Mittelfeld sozusagen aussah, ist natürlich jetzt ganz, ganz schwer zu bewerten für mich. Aber es ist ja trotzdem so, dass man sagen muss, wenn man so viele Chancen hat, die wir ja zweifelsohne durchaus hatten, auch wenn da viele abgefälschte Dinger dabei waren, gerade die zwei Dinger von Arslan, das mit Glück fällt da halt einer rein. Auf der anderen Seite muss man sagen, gegen Bayreuth haben wir in so einem Spiel halt 1-0 zurückgelegen. Ich glaube, das darf man immer nicht vernachlässigen, dass man da trotzdem mit einem 0-0 halt in die Halbzeit geht, und bei einem 0-0 ist ja eh alles offen. Das sollte ja jedem bewusst sein, und dann kommt man ja aus der Pause und trifft nach einem wunderschönen Kombinationsspiel da, in dem Kammer da auf Conte legt, der lupft den Ball Richtung Hauptmann, der setzt sich da überragend durch und sieht dann Arslan da im Rückraum der Abwehr stehen, komplett frei, und der nagelt das Ding dann halt rein. Auch wenn es nicht der allerpräziseste Schuss war, den es aber in dem Moment halt auch gar nicht gebraucht hat. Und dann bestätigt man vielleicht auch seine Leistung oder zumindest seine herausgespielten Chancen aus der ersten Halbzeit, indem man da jetzt das Tor erzielt und ja, kurz nach der Halbzeit das 1-0 schießt. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Man sagt sonst immer über den Treffer kurz vor der Halbzeit, aber ich glaube auch kurz nach der Halbzeit zeigt man einfach, wenn man da einen Treffer erzielt, dass man da weitermachen will, wo man eventuell aufgehört hat. Und ja, dementsprechend war es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt für das 1-0. Ich weiß nicht, wie du das 1-0 an sich gesehen hast. Ich glaube, es war einfach eine überragende Leistung von Haupe da in dem Moment.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es war mit eins spielerisch gesehen eins unserer besten Tore diese Saison. Zumindest was jeweils die Einzelleistung angeht. Conte, der den Ball da so drüber lupft, ne, hast gerade eben auch schon gemeint, und dann Haupe, der erste Kontakt vielleicht nicht optimal ist, Ball so irgendwie um den Gegner rumspringt, er sich dann aber natürlich Weltklasse durchsetzt, wobei man natürlich auch sagen muss, ne, mit einem anderen Schiedsrichter wäre das Ding nicht durchgegangen, also ich sag nicht, dass es ein Foul war, aber ich glaube, wir hatten da schon Glück, so wie im heutigen Fußball gepfiffen wird, dass der Körpereinsatz von Haupe da durchgehen lassen hat. Ich finde es absolut richtig. Also finde ich gut, dass man das so pfeift, beziehungsweise nicht pfeift, und dann natürlich die Übersicht, da einen Rückraum zu legen. Und das ist dann ja irgendwie auch nur Formsache in der aktuellen Situation. Ich glaube nicht, dass Arslan sich solche Situationen zweimal, dass er sich da zweimal sagen lässt, verwandelt den eiskalt. Wie du gerade sagst, vielleicht nicht der bestplatzierteste Schuss, aber ich meine, sogar Kühn ist noch ein bisschen dran, ne? Aber wenn du da mit der richtigen Kraft arbeitest, dann ist die Torhüter da chancenlos, und dann steht's 1-0. Also ich glaube, spielerisch gesehen ist das mit unser bestes, schönstes Tor die Saison. Meine Meinung.
Ja. Es war halt auch ein Willensakt, das muss man halt auch immer.
Auf jeden Fall.
Immer sagen, und was der Haupe für Qualitäten hat, ist schon überragend. Ich glaube, wer letzte Woche beim Jens Umbreit im Podcast reingehört hat, der hat da das Gespräch mit dem Christian Walter mitgekriegt, wo ja über den Haupe auch recht viel geredet wurde, dass er halt die Vorlage von der Vorlage gibt, und diesmal war es halt die direkte. Und das freut mich für den Jungen auch, weil es in dem Moment halt wirklich diese Willensleistung war und dann seine Übersicht auch in dem Moment dann zum Vorschein kam, die es sonst vielleicht wirklich bei der Vorlage der Vorlage gibt, aber in dem Moment halt die direkte Vorlage war. Und dann ist halt Arslan der Arslan, ne? Ich meine, 18 Saisontore. Es gab, ich glaube, in den letzten Jahren wenig Spieler, die zu so einem Zeitpunkt der Saison schon so viele Tore bei uns hatten.
Also der letzte Spieler mit annähernd dieser Statistik, und das war zum Saisonende, war Eile. Wobei Eile den Großteil, also ich glaube, Eile hatte da 4 Vorlagen oder so in der Saison. Arslan steht jetzt schon bei 8. Also ich glaube, gegen Saisonende wird das wahrscheinlich mit die erfolgreichste Saison eines Einzelspielers bei Dynamo, kann man das so sagen. Also rein zahlentechnisch auf dem Papier ist das schon sehr, sehr, sehr crazy, was Amo da abliefert. Also kann man nur den Hut ziehen und wie ich gerade eben schon meinte, ich glaube, das Wort Lebensversicherung trifft das aktuell ganz gut. Wobei ich tatsächlich eben auch sagen muss, das hast du ja gerade eben auch schon schön gemacht, Haupe, also die Vorlage von Haupe, diese Willensleistung. Ich habe leider den Podcast vom Umbreiten noch nicht gehört, ich habe aber schon von einigen gelesen, dass ich es auf jeden Fall machen muss und das werde ich auch noch tun. Guck dir die Statistiken an, wenn wir jetzt rein wieder vom Papier gehen. Er hat in der Drittligasaison 2 Vorlagen, 0 Tore. Ne? Klingt jetzt erstmal nach nicht so viel, aber ich glaube, gerade in den letzten Wochen, wir haben es gegen Bayreuth gesehen, hat er gefehlt, ne? Lief es gleich nicht so gut. Und ich glaube, Haupe ist brutal wichtig geworden für unser Spiel. Er tut dem Ganzen so gut. Und ich finde, man sieht von Spiel zu Spiel, dass er endlich wieder in dieses, ja, durch seine Laufart typische, dieses typische Spiel kommt. Also ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine, ne? Also wenn er annähernd an dieses Level rankommt, in dem er uns verlassen hat, ich glaube, dann ist Haupe absoluter Gamechanger.
Ja, aber ich glaube, es ist für einen Haupe echt nicht ungewöhnlich, weil auch in seiner ersten Zeit, also ich beziehe mich jetzt kurz auf die Daten vom Kicker, da hat er 58 Ligaspiele für uns gemacht mit 2 Toren und 4 Assists. Das ist ja quasi eine ähnliche Statistik. Die liest sich ja genauso wie die derzeitige Statistik und auch bei Kiel, wo er ein paar mehr Spiele gemacht hat, die kann ich nur nicht bewerten, ob er da auch immer den vorletzten Pass richtig gut gespielt hat, aber da stehen halt auch nur 4 Vorlagen oder 4 direkte Vorlagen. Also es deutet schon mal darauf hin, dass es da ja auch ähnlich war. Und ich glaube, da ist er einfach der Spieler und ja, ich glaube, da kann man sich glücklich schätzen, dass wir ihn in den Reihen haben und müssen eigentlich nur hoffen, dass er so fit bleibt und dass er auch für die kommenden Spielzeiten und auch noch für die kommenden Spiele dieser Saison echt eine Bereicherung für uns ist, weil die ist er, wenn er fit ist. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und ja, es macht Spaß, dem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken, auch wenn es immer manchmal so ein bisschen unorthodox aussieht, ja, vielleicht, oder ein bisschen komisch aussieht. Aber das macht halt den Haupe aus und dafür muss man ihn halt auch echt schätzen. Und ja, es ist ein sehr wichtiger Spieler für uns.
Auf jeden Fall. Ich glaube, viele haben ja auch, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich meine, wenn wir ans Anfang der Saison gucken, es war ja so die Saison der Rückholaktion, beziehungsweise das Transferfenster der Rückholaktion. Und Rückholaktionen an sich, ne, sind vielleicht rein emotional immer ganz, ganz schön und so. Aber in der Theorie funktioniert es halt leider nicht so häufig dann, so wie man sich's erhofft. Und ich glaube, jeder weiß, Haupe ist nicht noch, ich sage es bewusst mal noch, nicht auf dem Niveau zu der Zeit, wo er uns verlassen hat. Ich meine, Köln hat damals für ihn 3,4 Millionen Euro auf den Tisch gelegt für einen Zweitligaspieler. Also für einen Spieler, der in der dritten Liga überzeugt hat und dann eine Saison, zweite Liga, glaube ich, 1 oder 2, ne? Haben sie 3,4 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Ist schon ordentlich Geld, will ich meinen. Also das ist auch für Köln viel Geld. Haben wir jetzt im Sommer natürlich ablösefrei wiederbekommen. Und wenn er wieder an diese Leistung anknüpfen kann, dann ist er, glaube ich, in der dritten Liga absoluter Unterschiedsspieler. Und in der zweiten Liga, denke ich, kann er das auch sein. Das hat er bei Kiel auch schon gezeigt, dass er da durchaus in der Lage ist, Unterschiede, wie sagt man, Maßstäbe zu sehen. Na gut, Maßstäbe ist viel. Klingt zu viel, ne? Aber ja, dass er da ein wichtiger Faktor auf jeden Fall sein kann. Und ich finde, es geht immer ein bisschen unter. Wobei ich glaube, gerade jetzt nach dem Osnabrück-Spiel, für mich eigentlich Haupe oder Amo-Spieler des Spiels. Also tut richtig gut dieses Mittelfeld. Ich will da jetzt auch nicht Paul Will unterschlagen, also die drei zusammen. Tun uns sehr, sehr gut.
Ja, ich bin gespannt, wie wir es jetzt halt weiter mitnehmen können. Ich weiß nicht, wie viel Szenen du im Spiel noch hast, bevor ich meinen Gedanken
Tatsächlich gar
äußere.
keinen.
Okay, ja gut,
Also,
dann.
was ich vielleicht noch sagen kann zu dem Spiel ist, dass man danach halt gemerkt hat, dass Osnabrück, was machen wollte. Hatten dann noch durchaus zwei, drei gefährliche Szenen, wo man bestimmt ein Tor hätte machen können. Aber von unserer Seite kam jetzt da nichts mehr. Aber es wurde jetzt dann von Osnabrücker Seite auch nicht dementsprechend gefährlich, dass man da jetzt irgendwie zittern musste. Und daher haben wir den 1-0-Sieg mit nach Dresden genommen.
Ja, es ist ja das, was auch die Highlights widerspiegeln. Ich meine, man hat schon andere Highlights bei ganz anderen Partien gesehen, wo einfach ein bisschen mehr drin war. Und ein Punkt, den ich jetzt aber tatsächlich noch zum Spiel hatte, ist einfach, dass wir ab der 88. Minuten erst unsere drei Wechselkontingente vollzogen haben. Das ist mir jetzt gerade erst so bewusst gewesen, wo ich die ganzen Statistiken nochmal angeschaut habe. Ist schon überraschend. War am Ende vielleicht doch so noch ein bisschen so Zeitspiel, das.
Ja, das habe ich auch. Also ich saß hier auf der Couch mit meinem Vater und das war dann, meinte ich so in der 80. Minute. Also Zeitspiel können wir noch ordentlich machen, weil wir haben noch nicht einmal gewechselt und das blieb dann eben auch bis zur 88. Minute so. Wobei ich auch sagen muss, das war ein Spiel, wo ich jetzt nicht diesen Impuls gefühlt habe, boah, jetzt mal noch so ein bisschen was Frisches reinbringen, ne? Also ich finde, das lief so ganz gut. Sicher hätte man vielleicht Lämmer. Conte, der dann ja gegen Ende der zweiten Halbzeit dann doch relativ schwach wurde, ist ja doch immer so ein, wenn man Top-1-Wechselkandidat bei uns. Einfach weil er auch sehr viel rennt, sehr viel arbeitet. Ja, aber ja, stimme ich dir voll ganz zu. Also es ist sehr, sehr untypisch, dass du in der 88. Minute mit einem 1-0 vorne noch nicht einmal gewechselt hast. Ich meine, du würdest ja gerade denken, dass in der 80. Minute, vielleicht nimmst du noch einen defensiven Spieler mit rein, ne? Aber der erste Wechsel war dann eben auch erst kurz vor Ende. Und dazu muss man ja sagen, also krass defensiv war der Wechsel auch nicht.
Absolut. Jakob Lemmer kam, glaube ich, rein und wer kam in acht? Akoto kam auch
Akoto.
mit, ne? Ja.
Lemmer und Akoto. Und danach rein theoretisch kam Schäffler für Kutschke, Meier für Borkowski. Also es waren jetzt der einzige defensive Wechsel war in der 93. Elas für Arsenal, ne? Also sieht man auch nicht so alle Tage. Aber ich meine, wir haben gewonnen.
Ja,
Es hat ja funktioniert.
absolut. Und ich glaube, man sollte halt wirklich nochmal hervorheben, dass wir es geschafft haben, das Spiel zu null zu gestalten, was uns nicht regelmäßig gelingt. Und ja, ich glaube, das ist so ein Push, den die Mannschaft jetzt nochmal mitnehmen kann. Ich meine, es kommen halt diese entscheidenden Wochen. Ich glaube, wir sagen es Woche für Woche wieder. Nächste Woche Essen daheim, dann auswärts in Saarbrücken. Das sind beides sehr schwere Spiele, gerade wenn ich mich ans Hinspiel in Essen erinnere. Da haben wir erst so ein scheiß Gegentor gefressen. Dann spielen wir fast eine Halbzeit lang in Überzahl und machen erst kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer. Ja, das wird halt nicht einfach. Und dann Saarbrücken auswärts sowieso nicht, gerade weil sie da oben ja auch ein Wörtchen mitreden wollen. Und ich glaube, gerade nach dem 7-1 gegen Halle hatten wir es, da war unsere Tordifferenz klar besser im Vergleich zu allen anderen da oben. Aber mittlerweile muss man sagen, Osnabrück hat plus 17, Saarbrücken, Wiesbaden plus 18 und wir plus 20. Also das ist quasi alles auf Augenhöhe. Und ich glaube, das wird man auch in den kommenden Spielen sehen, gerade in den direkten Duellen, da wird es kein Spiel geben, wo 2 bis 3 Tore Unterschied dabei sein werden, denke ich mal. Und ich glaube, da kommt es jetzt wirklich drauf an, diese direkten Duelle zu gewinnen. Weil ich glaube, jede Mannschaft von den Vieren da oben, die jetzt noch ein sehr ernstes Wörtchen mitreden werden, werden auch mal gegen Mannschaften unten verlieren. Wir haben es letzte Woche gezeigt gegen Bayreuth, Wiesbaden nur mit Ach und Krach dann noch gegen Zwickau gewonnen. Und ja, dementsprechend, ich glaube, das wird echt sehr spannend, was da oben noch so passiert. Und wir müssen einfach dran festhalten, dass wir da unsere Leistung stetig abrufen und da versuchen, die Spiele für uns zu entscheiden. Weil wir uns gerade auf dieses Ding-Torverhältnis halt nicht mehr so verlassen können, wie es zu einem anderen Zeitpunkt war. Einfach weil die anderen da ein bisschen aufgeholt haben.
Also, ja, stimme ich dir voll ganz zu. Ich meine, guckst du dir an, ich glaube, die entscheidenden Wochen, von denen wir jetzt immer reden, die gehen mindestens mal bis zum 6. Mai. Da ist dann das Heimspiel gegen Wiesbaden. Und wenn wir es dann eben angucken, wir haben jetzt nächste Woche Essen, Platz 13, Saarbrücken Platz 5, Waldhof 7, Freiburg 2 auf 2, Wiesbaden auf 3, also es ist ein Durchschnittstabellenplatz von 6, also durchschnittlich spielen wir gegen ein Team, was auf Platz 6 steht. Nehmen wir da Essen raus, die auf Platz 13 stehen, dann kommen wir auf 17, 4, auf einen Tabellenplatz von 4,2. Also ja, ich glaube, das wird die intensivste Saisonphase. Ich glaube, das ist auch, der Sieg war dahingehend auch wichtig. Ich meine, mit der letzten Woche haben wir, glaube ich, seit November das erste Mal so ein Tief gehabt, was klar ersichtlich war. Gegen Bayreuth verloren, dann im Sachsenpokal gegen Zwickau. Ja, also Zwickau steht unten, Bayreuth steht unten. Das sind Teams, wo du rein theoretisch erwartest, dass du gewinnst. Und dann kam mit Osnabrück ein Top-Team. Und du musst halt sagen, vor dem Spieltag hast du erst ein einziges Spiel gegen ein Top-Team in die Saison gewonnen. Das hat man jetzt so ein bisschen geschafft. Das erste Mal zu überwinden. Ich hoffe natürlich, dass man den Schwung mitnimmt. Ich glaube, gegen Essen, Heimspiel gegen Essen, muss ein Sieg her. Ich glaube, da gibt es keine Ausreden. Essen aktuell auch alles andere als in Form. In den letzten 5 Spielen keinen Sieg geholt. Von daher, meiner Meinung nach, glaube ich, dass nach dem 6. Mai das Ding entschieden ist, wer hochgeht und wer runter. Ich glaube, dann ist eine Tendenz ersichtlich, wer sich verabschiedet hat und wer da oben noch mitspielt, so meine ich das. Also ich sage jetzt nicht, dass dann klar ist, wer auf Platz 1, 2 und 3 steht, ne? Sondern ich glaube, dann wird sich noch die eine oder andere Mannschaft verabschiedet haben oder eben noch dazugeschaltet, wer weiß. Mannheim jetzt natürlich am Wochenende so ein bisschen federn lassen. Weiß nicht. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass die raus sind. 5 Punkte hinter uns, aber es wird natürlich immer schwieriger, wenn du dann an einem Wochenende verlierst. Mal schauen, was da jetzt so passiert.
Ja, ich meine, du hast die schweren Wochen angesprochen, aber ich finde auch dann die letzten 3 Spiele, ich meine, das sind jetzt Platz 20, 19 und 18 mit Meppen, Zwickau, Oldenburg sind unsere 3 letzten dann. Das wird halt auch absolut nicht einfach, weil Stand jetzt ja noch nicht absehbar ist, inwieweit die da noch den Klassenerhalt schaffen können. Also es könnte durchaus sein, dass es bei denen um Abstieg geht oder um Klassenerhalt geht und bei uns gerade noch um Aufstieg. Also es wird echt sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kann jeder wirklich gespannt drauf sein und kann sich da auf jedes einzelne Spiel in dieser dritten Liga freuen, weil wir, glaube ich, Woche für Woche wiedersehen, dass da irgendwie alles passieren kann und jeder jeden schlagen kann und was da teilweise für Ergebnisse bei rumkommen, ist halt schon, schon echt krass. Und auch was es für Einbrüche gab, Ingolstadt gerade eben schon wieder verloren. Die müssen auch aufpassen, dass sie da nicht noch unten reinrutschen in dieser dritten Liga. Und ich glaube, das ist aber das, was unser Team echt weiß, dass es das ist in dieser dritten Liga und dass man da wirklich keinen Prozentpunkt nachlassen darf in der wöchentlichen Arbeit. Und ich glaube auch, dass Markus Anfang da ein Trainer ist, der das absolut weiß und der das auch, glaube ich, in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz immer wieder kommuniziert. Gerade weil er immer wieder betont will, wir gucken von Woche zu Woche nicht auf die Tabelle, sondern wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Ich glaube, diesen Satz sagt er pro Woche 5-mal. Aber es ist halt was Wahres dran. Weil, ja, es ist schön, wenn man das Spiel gewinnt und wenn man das nächste auch gewinnt. Aber wenn man da keinen Fortschritt sieht, dann ist es gerade aus Sicht eines Fußballlehrers oder aus Sicht eines Trainers, glaube ich, schon nicht so schön, wie wenn man da Woche für Woche einen Fortschritt sieht und dann aber auch die Ergebnisse noch mitnehmen kann. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt diesen krassen Wochen der nächsten Wochen bringen werden. Weil es wird viel passieren und ich glaube, es gibt kaum einen, der das richtig vorhersagen kann, was da jetzt genau alles passieren wird, weil ja, da ist vieles möglich.
Auf jeden Fall. Ja, vor allem ist für mich auch noch ein bisschen eine Wundertüte, was mit Elversberg passiert. Ich meine, sie waren lange vorneweg. Wenn wir uns mal die Hinrunde angucken, hatten sie 7 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und 9 Punkte Vorsprung auf den Nichtabstiegsplatz. Jetzt am Wochenende ein Spiel abgesagt gegen Duisburg. Das heißt, für die gibt es auch nochmal englische Woche. Ne, macht das alles auch nicht einfacher. Und ich meine, gut, guckst du dir an, Tordifferenz von plus 40, ne? Also das ist schon sehr crazy. Ich glaube, die beste Offensive und die beste Defensive in der Liga. Was für ein Tabellenführer natürlich sich so gehört. Aber ich sag mal so, lassen sie zwei, drei Spiele mit unentschieden, zwei verlieren sie so. Ne? Das geht dann doch recht schnell, dass du da mal wieder reinrutscht. Dann holt Freiburg die ein. Freiburg fällt halt komplett raus aus der Aufstiegsregelung. Und dann ja, wird es auch noch spannend, eventuell mit Elversberg. Aber ob das so kommt, kann natürlich niemand sagen. Ich glaube, wir müssen uns da einfach auf uns konzentrieren, auf unsere Stärken jetzt besinnen. Wir haben jetzt gezeigt, dass wir gegen Top-Team punkten können. Also mit 3 Punkten auch punkten können. Wir haben die Saison gegen Elversberg unentschieden gespielt in der Rückrunde. Von daher, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, machbar. Für uns zumindest. Und ich meine, in diese Zeit jetzt fällt ja auch noch das Jubiläum. Also es könnte, glaube ich, ganz schön werden, wenn man es schafft, da ja den ein oder anderen Dreier zu holen. Und in das Jubiläum fällt jetzt auch noch, wenn wir aufnehmen, der 3.4. und die Folge kommt wahrscheinlich morgen am 4.4. raus. Dann gibt es am 5.4. am Mittwoch um 18 Uhr noch die Sondertrikots von Dynamo zum 70-jährigen Jubiläum. Bleibt spannend. Ich glaube, das Design so das, was man hört und was man so als Teaser schon gesehen hat, spannend. Ich werde versuchen, eins zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber wer da eins möchte, vor Ort geht das nur am, was heißt, Kaufpark Nickern oder? Kaufpark Nickern. Oder eben online, 18 Uhr. Wir könnten jetzt ja sagen 19 Uhr, dann würden die alle eine Stunde später kommen. Ne, jetzt bin ich verwirrt, es ist 18 Uhr, ne?
Nee, es ist 18 Uhr.
Ja, 18 Uhr am 4.4., am 5.4., sorry. Boah. Jetzt brauche ich Müll. Also wer da zuschlagen möchte, es gibt 1953 limitierte Exemplare. Von daher ranhalten, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das sind die Themen, die wir für diese Woche haben. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
Ist absolut richtig. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal fix rauskriegen, in welchem Spiel wir dann tatsächlich im Jubiläumstrikot spielen werden. Ob wir da überhaupt drin spielen werden, aber so richtig rauslesen konnte ich das bisher aus keiner Pressemitteilung auf die Schnelle.
Also entweder ich würde sagen, es ist Saarbrücken, oder?
Also ich gehe auch von Saarbrücken raus, aber hätte ja sein können, sie machen
weil Saarbrücken. Weil es wird ja für die
Saarbrücken und das anschließende Heimspiel habe ich eventuell überlegt, ob sie es gleich doppelt spielen, obwohl wir damals zum 60. haben wir es ja, glaube ich, auch bloß bei Union getragen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Also ich glaube schon, dass es gegen Saarbrücken getragen wird, weil ich meine, der Ticketvorverkauf hat ja begonnen. Der war noch nicht, ne? Saarbrücken war noch nicht, aber allein dafür organisiert der Verein ja Busreisen für Fans, die man gleich dazu buchen kann über Ethics. Von daher glaube ich schon, dass im Rahmen des Spiels in Saarbrücken das Trikot zum Einsatz kommen wird, zwei Tage nach, nach dem Geburtstag, mal kurz da Brücken einnehmen. Ja, also ich glaube auch, dass am 14. April, vielleicht sieht man es im Heimspiel nochmal. Ich glaube, im Heimspiel gegen Mannheim wird man dann noch. Ja, ich glaube schon, dass da noch was passieren wird. Zumindest fantechnisch. Einfach, dass es, weil es das erste Heimspiel ist, ne? Ja. Vielleicht trägt man es auch zweimal. Sponsor ist ja drauf. Von daher.
Ja, ich glaube, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich finde aber tatsächlich die Sneak Peeks, die wir da über den Dynamo-Fanshop kriegen, echt ganz cool, muss ich sagen. Da wird ja, glaube ich, jeden Tag ein bisschen was hochgeladen. Und das ist echt ganz cool aufgemacht. Und ich glaube, das erreicht viele Leute. Und ich bin dann wirklich aufs Aussehen gespannt. Und hoffe einfach, dass sie uns dann auch Erfolg bringen, wenn wir sie dann im Spiel tragen. Unabhängig gegen welchen Gegner oder gegen, ja, welchen Gegner, also Saarbrücken steht nicht fest, aber ob es im Heimspiel dann auch noch getragen wird. Ja. Aber nun gut, das ist Zukunftsmusik.
Jetzt kommt Essen, Heimspiel, gibt noch Karten, wenn ihr euch eindecken wollt. Ich glaube aber, es wird wieder so zuschauermäßig ein bisschen mehr wie gegen Bayreuth, denke ich mal. Gerade dadurch, dass Essen vielleicht den ein oder anderen Fan mehr mitbringen wird.
Ja, Essen-Auswärtsblock ist tatsächlich fast ausverkauft, wenn ich das heute richtig gelesen habe.
Von daher, ich glaube, es ist ein geiles Spiel, geiles Duell, Essen wieder zu haben. Hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, ich hoffe mit 3 Punkten mal wieder. Und dann stehen wir hoffentlich immer noch da, wo wir jetzt stehen, oder im Optimalfall einen Platz drüber. Von daher, habt eine gute Woche. Und auf 3 Punkte. Bis dahin. Na, 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 na. Mo, 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 mo. Futter Dynamo.